Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Herzlich willkommen zum Knochenjob-Podcast im Spezialinterview heute mit Dr. Holger Pelz. Holger, du bist Allgemeinmediziner, auch Psychotherapeut und Osteopath, bereits seit längerem. Vielleicht kannst du einmal zu dir noch erzählen, was es zu dir noch zu sagen gibt und wie es zu dieser Spezialkombination von der Psychotherapie und der Osteopathie gekommen ist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Gerne.
Das ist eine interessante Frage. Ich bin eigentlich Arzt. Das ist das, was ich immer jedem sage. Und gelernter Allgemeinmediziner. Das ist meine Grundausbildung. So habe ich auch lange gearbeitet hier als, man würde sagen, Landarzt im alten Land.
Ähnlich wie Still.
Exakt, exakt. Und das ist eine gute Basis, um mit Menschen irgendwie Kontakt zu bekommen. Und ich habe aber schon früh im Studium gemerkt, ich habe in einer Zeit studiert, als das noch sehr anders sortiert gewesen ist als heute, dass im Studium, in der Ausbildung gefehlt hat, mit Menschen zu reden. Also jedenfalls, wie geht man das professionell an? Das konnte der eine besser als der andere und mich hat das immer sehr gestört, dass ich da auch Unsicherheiten hatte und habe mich deswegen relativ früh schon in der klinischen Ausbildungszeit mit der Psychotherapie befasst und die dann auch durchgezogen und berufsbegleitend nachher als allgemeinmedizinisch Tätiger abgeschlossen. So, wenn man dann mit Patienten arbeitet, dann ist das ganz nett und auch ganz gut, aber den Kontakt kriegt man immer noch nicht richtig, weil wenn man mit denen reden kann, dann kann man sie immer noch nicht richtig kontaktieren im Sinne von anfassen. Und so kam das dann zu dieser weiteren Interesse an manueller Medizin. Zunächst mal über die FAC, damals in Mannheim und später dann in Bobhardt war es damals, nicht Mannheim. Und dann später in die Osteopathie. Die Deutsche Gesellschaft für Osteopathische Medizin gründete sich zu der Zeit. Die arbeiteten mit den Amerikanern zusammen, wurden von denen ausgebildet. Und da bin ich relativ früh reingerutscht und ausgebildet worden. Und habe deswegen auch sehr viel Kontakt mit amerikanischen Osteopathen, auch heute immer noch. Und bin immer wieder drüben auch. Und die kommen immer wieder hierher und bilden mit uns zusammen Osteopathen aus.
Ja.
So. Und irgendwann im Laufe der Zeit stellte sich dann heraus, dass man die Dinge nicht gut miteinander organisieren kann. Kombinieren könnte man sie sicher, aber zeitlich organisieren kann man Allgemeinmedizin mit Psychotherapie und Osteopathie sehr schlecht. Und dann gab es eben eine Zeit, wo ich mich entschieden habe, dann den allgemeinmedizinischen Part beiseite zu tun. Also die klassische hausärztliche Versorgung, den Praxisalltag mit Wartezimmer und Mädels in der Anmeldung, mit EKG und Sonographie und so Zeugs. Und eben nur noch Osteopathie und Psychotherapie zu machen, weil das zeitlich sich besser miteinander kombinieren lässt. Und es ist beides zeitaufwendig und nicht die 5-Minuten-Medizin, nicht? Die von den Kassen ja häufig provoziert wird, durch die auch sehr vielen Patienten. Und dann habe ich das eigentlich seit 2010, mache ich das eigentlich nur
noch. Okay, ja. Nun hast du ja mehr oder weniger noch einen dritten oder vierten Karriereweg eingeschlagen. Ich weiß nicht, siehst du dich ein bisschen als Wissenschaftler auch oder als Forschenden? Ich sage das deshalb, weil du ja bis vor kurzem mehrere Studien veröffentlicht hast in sehr hochrangigen Journals, in Scientific Reports. Also das ist, glaube ich, so unter den Top 10, Top 5 vielleicht sogar der meist zitierten Journals. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Aber erzähl sonst auch gerne, wie das dazu gekommen ist, zu deinem Interesse und auch zu der Arbeit und zu der Vernetzung mit Kollegen aus Europa und aus Amerika.
Also ein Suchender und Forschender war ich eigentlich immer. Das habe ich eben schon erklärt. Nicht? Also wie geht man an Patienten ran und wie kommt man mit denen zurecht? Und nichts anderes ist das eigentlich, was wir da treiben. Nicht? Die Grundlagenforschung Als Interesse habe ich schon mit meiner Doktorarbeit begonnen. Und da bin ich auch hängen geblieben, allerdings nicht mit der universitären, weil die institutionellen Strukturen an den Universitäten für mich hanebüchen waren. Also diese Ellenbogenmentalität und auch das Gehabe, toll zu sein, das war mir nie wirklich wichtig, sondern es geht eigentlich eher darum, die Dinge zu verstehen und irgendwie hinzubekommen, wie man das mit Menschen eben vorteilig organisieren kann. Und natürlich, ich würde das jetzt nicht als dritten oder vierten Karriereweg bezeichnen, sondern das ist en passant immer mitgelaufen. Nicht? Und ich habe immer publiziert, also auch in der Psychotherapie und in Allgemeinmedizin und jetzt natürlich auch mit dem größeren Forschungsprojekt in der Osteopathie. Wie ist das dazu gekommen? Das ist ganz einfach. Ich lese ganz gerne. Und dann liest man solchen Werk wie Synergetik in der Psychotherapie von Hermann Horken. So eine dicke Schwarte, so groß. Mathematik ohne Ende. Das interessiert die meisten praktisch tätigen Osteopathen eben nicht. Und das interessiert die Psychotherapeuten auch nicht.
Höchsten Statistik
vielleicht. Aber, und das war das Tolle, da drin tauchten Dinge auf, die kamen mir sehr bekannt vor. Und zwar aus der Osteopathie wie aus der Psychotherapie. Und das publizierte ein Physiologe da drin, der mit Namen Volker Perlitz heißt, von der Universität in Aachen stammt, dort an der psychosomatischen Abteilung gearbeitet und geforscht hat und über autogenes Training geschrieben hat. Autogenes Training mache ich seit 30 Jahren, auch in der Ausbildung der Psychotherapie. Ich bilde da auch Ärzte aus und Psychologen und so, bin immer noch gerade gestern wieder in Bremen unterwegs gewesen. Und der sprach von einem Rhythmus, der 0,15 Hertz betrug und hatte tolle Abbildungen da drin. Und ich habe dann einfach das, was ich immer tue, ich forsche dann nach, was ist denn 1,5 Hertz? 0,15 Hertz, nicht 0,15 Hertz. Habe das dann ausgerechnet und kam auf 9 Zyklen pro Minute. Dachte mir, das kommt mir sehr vertraut vor aus der Osteopathie. Gibt es da vielleicht einen Zusammenhang? Ich habe dann den Volker angerufen damals, wir haben uns dann unterhalten und er hat mir die Bilder zur Verfügung gestellt. Ich habe mir das sehr sorgfältig angeguckt und habe dann den ersten Artikel zu diesem Phänomen, dass es da eben Synergismen gibt und Beziehungen gibt, Implikationen auch für die osteopathischen Erklärungen dieses merkwürdigen Phänomens veröffentlicht. Und so ging das los. Und daraus hat sich dann auch das Forschungsteam entwickelt, denn er brachte schon einen Teil mit, ich brachte einen Teil Osteopathen mit. Und so hat sich das ergeben. Das ist eigentlich eine Entwicklung gewesen. Denn die Physiologen, es waren hauptsächlich Physiologen und Neurowissenschaftler danach, die haben Grundlagenforschung gemacht, ohne wirklich praktischen Bezug in der Medizin. Und die waren so überglücklich, dass es Mediziner gab in der Deutschen Gesellschaft für Osteopathische Medizin, die sich mit der praktischen Geschichte dieser Rhythmologieforschung, der Signalanalyse, wie das bei denen heißt, beschäftigt haben, nämlich in der Kraniosakralen, ich benutze den Ausdruck sakral nicht mehr.
Okay, sondern?
Kranio, also den CRI, den Cranial Rhythmic Impulse. Das werde ich auch gleich noch erklären können. Dass die sich damit befassen. Ne? Und so gab es da wieder ein Zusammen, was eben tatsächlich sehr, sehr günstig war. Ne?
Ja, okay. Schön. Dann lass uns doch gerne da ein bisschen einsteigen bei den CRI, wie nennen wir den Rhythmus? Kraniosakraler Rhythmus. Man kann auch primär respiratorischer Mechanismus sagen, aber wir bleiben beim CRI oder irgendwas in der Art. Ja, wir nutzen das Synonym. Sutherland hatte ja damals mehrere Prinzipien dazu, also die Beweglichkeit der Dura, unabhängige Bewegung vom Sacrum, Mobilität der Schädelknochen, Liquorpulsation und so weiter. Genau, das ist so das Konstrukt, was er ja in den 1930ern so veröffentlicht hat und da hat sich dann einiges geändert. Das Thema ist immer auch sehr kritisch angegriffen worden, auch innerhalb der Osteopathie. Dann sind aber die letzten Jahre einige sehr interessante Sachen erschienen, also über die Schädelnähte, dass es dort Nervengefäße drin gibt, auch bei Erwachsenen. Jetzt für mich immer sehr interessant und sehr erstaunlich war die Studie aus Dänemark, Møllengraft und Rasmussen, 2020 oder 2021 ist das erschienen, wo man sehen konnte, man kann biomechanisch da was messen über Sensoren an den Mastoid fortsetzen. Die haben nichts zur klinischen Implikation gesagt oder auch zur Veränderbarkeit. Kannst du so ein bisschen vielleicht auch einen gewissen Abriss machen über das Phänomen des CRI? Also was wurde dazu gesagt und wie kommen dann die anderen Ergebnisse und eure Untersuchung jetzt damit ins Boot?
Ja, also es hat zu viel gesagt. Ja. Da könnte man zu jedem einzelnen Punkt wahrscheinlich stundenlang reden. Aber pass auf, ich versuche das mal ein bisschen historisch zu betrachten. Ja. Denn es ist einfach genial gewesen, dass einer von den Osteopathen mit Namen Sutherland an Patienten gesessen hat, offensichtlich auch lange gesessen hat, mit den Händen am Schädel gesessen hat und irgendwann festgestellt hat, da gibt es irgendwelche Bewegungen, die er beschreiben kann, die bisher so nicht beschrieben worden sind. Er nannte das ja eigentlich den Breath of Life Rhythmus. Breath of Life, nicht? Also einen Atemrhythmus. Und wenn man genau bei Sutherland nachliest, das Buch steht da im Regal, dann kann man direkt finden, dass er aber ganz klar beschrieben hat, dass dieser Rhythmus, den er da glaubte, unter den Fingern zu spüren zu können, nichts mit der thorakalen Atmung, die jeder bei sich spüren kann und die jeder auch beim anderen sehen kann, zu tun hat. Das heißt, die Frequenzen haben sich unterschieden. Und das befremdet er natürlich zunächst mal, auch ihn selbst. Und er hat dann tatsächlich ein Modell versucht zu entwickeln, das er aus der damaligen Zeit erklärt, als primär respiratorischen Mechanismus beschrieben hat. Das hast du eben wunderbar gesagt. Das sind diese fünf verschiedenen Aspekte, mit denen er versucht hat, insgesamt ein Modell zu entwickeln, das diese Beweglichkeiten beschreibt. Für die Zeit sensationell. Also ich zücke meinen Hut wieder und sage, das ist ungewöhnlich. Und allerdings natürlich heute nicht mehr ganz stimmig mit dem, wie wir das verstehen.
Wenn ich da kurz einhaken darf, meinst du, das sollte so auch noch unterrichtet werden? Weil das wird es ja auch teilweise noch. Also natürlich gut als historische Würdigung seines Schaffens. Aber das als, so als Lehrmeinung noch durchgehen zu lassen?
Also das ist eine interessante Frage, weil es nur wichtig ist für die Lehre jetzt, wie kriegt man das gelehrt? Und ob man da eine gute Theorie hat, ist dann wahrscheinlich gar nicht so wichtig, sondern wichtig ist, dass die Schüler, die Osteopathie lernen, tatsächlich schneller als in der Osteopathie damals, er war ja der Erste, der diesen Rhythmus beschrieben hat, aber er war ja nicht der erste Osteopath. Das haben viele vor ihm gar nicht bemerkt. Und den Schülern heute kann man das verkürzen, indem man ihnen das erzählt, dass es sowas gibt. Wenn man in einer Ausbildungsklasse nicht erzählt, was Menschen tasten und man lässt die Hände an den Schädel legen, dann werden nur wahrscheinlich keiner, vielleicht zufällig, weil es heute im Internet verbreitet ist, irgendwie diesen Rhythmus dann auch beschreiben kann. Aber eher nicht regulär. Und das ist genau das Phänomen der Lehre. Das hat aber nichts mit dem Erklärungsmodell zu tun. Und das Erklärungsmodell des Sutherland ist durchaus sinnvoll. Und das ist auch durchaus stimmig. Also aus meiner Sicht macht das embryologisch von der Entwicklung her auch völlig Sinn. Denn das embryonale Gewebe ist sehr viel weicher und beweglicher und da sind die Schädelmedien noch nicht verbunden und da kann man das Gehirn noch direkt über der Fontanelle tasten und so. Also das ist ja alles zugänglich. Wenn man bei Pferden tastet, nicht, das ist auch ganz spannend, kann man direkt auf die Dura greifen zwischen dem Occiput und dem Atlas. Das können wir gar nicht, weil wir Menschen Riesenmuskulatur da haben. Und wer sagt, er könnte da die Dura tasten, dem glaube ich primär mal nicht. Jedenfalls nicht direkt.
Nicht direkt.
Indirekt ist was anderes, nicht? Wenn man diese Rhythmen kennt. Mhm. Die übertragen sich selbstverständlich auch durch das Gewebe hindurch. Ja, so, also das ist das, was Sutherland dazu genannt hat. Und er nannte das eben primär respiratorischen Mechanismus. Und das meint er auch ganz mechanisch. Ja. Und primär ist auch gut aus meiner Sicht, weil das hier tatsächlich einen übergeordneten Rhythmus gibt, der langsamer ist als der sekundäre Rhythmus, der thorakale Atemrhythmus, den wir alle haben.
Der ist schneller. Ja.
Der ist schneller, exakt. Und ich bevorzuge aber, und das ist verloren gegangen in den 60er Jahren, das ist gar nicht so weit weg von Sutherland, gab es in Amerika Arbeitsgruppen um Woods und Woods. Mhm. 1961, die haben das erste Mal diese Rhythmen dann palpatorisch gemessen. Mhm. Wie viele Zyklen mhm. gibt's da nicht? 9 pro Minute hatten wir eben schon. Das war typisch Woods und Woods. Die haben so zwischen 7 und 14 ungefähr im Durchschnitt gemessen und haben das bei vielen osteopathischen Schülern und Osteopathen ausprobiert und auch bestätigt. Das war die eine Arbeitsgruppe und die haben das damals, warum weiß ich nicht, als Cranial Rhythmic Impulse bezeichnet. Mhm. Diesen Begriff bevorzuge ich, weil diese primären Rhythmen tatsächlich in der Medulla Oblongata, in der Formatio Reticularis des Stammhirns, wie man in der Physiologie schon seit langer, langer, langer Zeit weiß, gesteuert und auch tatsächlich, wie wir heute wissen, gebildet werden. Da gibt es Oszillatoren, das sind gar nicht so viele Nervenzellen in diesen Kerngebieten des Hirnstamms, die hier als Oszillator, als Steuerung tatsächlich fungieren. Und das ist gemessen worden, das haben der Volker Perlitz, das ist der, von dem ich eben erzählte, und Manfred Lambertz an der Charité in Berlin mit Kaninchen und Hunden nachgewiesen in einer physiologischen Arbeit 2014 im European Journal of Physiology veröffentlicht. Die haben dort Silberdrahtelektroden an diese Zellen geführt, haben bestimmte Substanzen implementiert, um diese Zellen zu aktivieren, und war denn die gesamten Rhythmen im Organismus, egal ob es Herzrhythmus, Atemrhythmus, Lymphrhythmus, Hautwiderstände, Temperaturregulation, alles regelte sich sofort auf einen 0,15 Herzrhythmus ein.
Okay, also absolut übergeordnet.
Das ist ein übergeordneter Rhythmus, ein Regulator, ein Oszillator. Mhm. Ob das das ist, was wir tasten, bleibt dann immer noch dahingestellt.
Ja.
So, das ist die Begründung, warum ich Cranial Rhythmic Impulse, weil es da einen Impulsgeber gibt, der den, und der sitzt im Kranium, das ist ein matter of fact, und ein primärer Rhythmus ist. Und deswegen ist auch die primäre Respiration ein guter Ausdruck. Mhm. Denn das Wort Mechanismus benutze ich in dem Falle nicht mehr, weil das Modell tatsächlich für Funktion nicht ausreicht.
Mhm. Ich würde da vielleicht noch ergänzen oder noch reinwerfen, Francesco Celtel hat mir immer gesagt, es ist wichtig, auch eine allgemeine Sprache oder eine gemeinsame Sprache zu nutzen, mit was jeder andere Mediziner oder auch Wissenschaftler nachvollziehen kann. Und da ist zum Beispiel dieser Cranial Rhythmic Impulse oder Third Rhythm in the Cranium, hatten das ja auch Rasmus und Mühlen gerade genannt. Das klingt sinnvoll, es klingt weniger mystisch und es klingt ganz einfach messbar oder einfach nachvollziehbar. So. Deswegen finde ich den Begriff auch sehr gut.
Also das ist interessant, was du sagst, denn ich habe ja in der Forschungsgruppe, die sich da gebildet hat, wir haben ja dann ein großes Forschungsprojekt gestartet, um genau das zu zeigen, dass nämlich der kraniosakrale Impuls, diese Rhythmen, die wir Osteopathen tasten, erstens wirklich das sind, was wir physiologisch auch zeigen können, und dass das physiologisch bekannt ist, auch damit zusammenpasst, also dass es da keine Widersprüche gibt. Und zweitens, dass das auch eine Möglichkeit ist, auf Patienten und das vegetative Nervensystem des Patienten Einfluss zu nehmen, also therapeutisch einzuwirken. Mhm. Und das ist hochwirksam, wie wir wissen, nicht? Also das autogene Training ist eine sehr gut untersuchte Technik. Die ist allerdings schwierig zu lernen, weil es ist autogen selbst gemacht von den Patienten. Mhm. Und das muss umständlich gelernt werden. Das machen auch nicht alle. Das muss man dann auch regelmäßig machen. Und ein Osteopath, der die Hände auflegt, hat denselben Effekt in sehr viel kürzerer Zeit. Mit sehr viel effizienterer Auswirkung im Organismus. Und das ist gar nichts Besonderes, das ist uralt, denn wenn die Mutter ihr Kind auf den Arm nimmt und es schaukelt und wiegt, dann ist genau das, findet genau das statt.
Kann man täglich beobachten.
Ja. So ist es.
Okay, dann würde ich dich bitten, dass du da ein bisschen drauf eingehst. Wie war euer Studienprotokoll, dass du das einfach nachvollziehbar erklärst? Was oder wie habt ihr diese Physiologie gemessen? Mhm. Und dann in einem späteren Schritt, die Studie, die ich besonders interessant fand, war ja diese Validationsstudie, wo man sehen kann, okay, man kann es messen, da ist was vorhanden, was physiologisch ist. Das ist auch palpierbar durch euch und es ist auch abänderbar anscheinend durch euch. Versucht das mal einfach nachvollziehbar zu erklären.
Ja, du hast ja eben erklärt, dass Rasmussen und Moyenkraft publiziert haben. Ich bin sehr froh darüber, dass sie das gemacht haben, weil hier ein mechanisches Modell benutzt worden ist. Moyenkraft und Er hat ein eigenes Institut gegründet, in dem er so technische Geräte entwickelt hat, die tatsächlich die Beweglichkeiten im Bereich des Kraniums, speziell des Schädels, messbar machen. Er hat das abgesichert über metrologische Messvorrichtungen und auch Institute in Dänemark. Und hat es also, wenn man so will, eichen lassen, validieren lassen, absichern lassen, dass dieses Messgerät, was er da gebaut hat, auch funktioniert. Ja. Und genau darüber hat er dann auch stolz publiziert, das ist auch richtig. Mhm. Und ich bin sehr froh darüber, denn das bestätigt eigentlich nur, was längst bekannt war und sichert ab, dass auch das, was Osteopathen machen, nämlich Hände auf den Schädel, nicht nur auf den Schädel, sondern auf den gesamten Organismus zu legen, dass das tatsächlich irgendwas miteinander zu tun hat. Dass es da keine Unstimmigkeit gibt. Man muss jetzt wissen, dass der Auflagedruck dieser Aktuatoren, die er benutzt hat, 10 Gramm beträgt. Das ist wenig. Mhm. 10 Gramm ist ungefähr so das, was Osteopathen benutzen, wenn sie kraniosakral an den Patienten rangehen. Der Begriff kraniosakral kommt ja von Ablätscher. Deswegen ist das so publik. Okay. John Ablätscher hat diesen Begriff kraniosakrale Osteopathie.
Ja, der hat es ja sehr verbreitet unter anderem.
Da gibt es riesige Schulen und deswegen ist der Begriff so in aller Munde. Ne? Mhm. Aber Dinge, die er da gemacht hat, der Mollenkracht zusammen mit dem Rasmussen, das ist ein Manualmediziner aus Kopenhagen, glaube ich, Dänemark jedenfalls. Die sind Physiologie und lange bekannt. Ich habe in den 80er Jahren Physiologie studiert in der Medizin und der respiratorische Sinusarrhythmie war langst bekannt. Nicht? Also das Herzrhythmus und Atemrhythmus miteinander interagieren, sich abstimmen müssen, was ja auch ganz logisch ist. Wenn man schnell läuft, muss das Herz schneller laufen und die Atmung muss schneller funktionieren. Und das muss miteinander koordiniert werden. Und das funktioniert auch in Ruhe, in Entspannung. Dann funktioniert das alles etwas langsamer. Aber es ist kein großer Unterschied. Das Entscheidende ist nicht, dass die Rhythmen eine bestimmte Frequenz dann haben, sondern dass sie miteinander interagieren. Und das gilt vor allen Dingen für ganz gute Sportler, also Ausdauersportler, da muss das besonders gut funktionieren. Nicht? Und bei entspannten Leuten wie solchen, keine Ahnung, meditativen Cracks, da funktioniert das auch nicht anders. Ja. Nicht? Unterm Strich kommt immer das Gleiche raus, eine gute Koordination. Und der Koordinator ist eben der CRI, dieser retikuläre Rhythmus, der RET-R genannt, der in der Medulla oblongata synchronisiert. Davon gehen wir heute aus. Darum geht es, das zu zeigen und zu zeigen, dass wir darauf Einfluss nehmen können, das zu synchronisieren in verschiedenen Frequenzbändern, wie das eben für Menschen notwendig ist. So, wenn die das also gemessen haben, dann haben die nur gezeigt, dass die respiratorische Sinusarrhythmie existiert mit der mechanischen Messung ihrer Aktuatoren. Und diese Beweglichkeiten in den Gewebestrukturen, die gemessen haben, die müssen also gegen diese 10 Gramm gegen anarbeiten und irgendwie Einfluss auf die haben, damit der Aktuator anspringt und das gemessen werden kann. Ja, ja. Und damit, da misst man dann bestimmte Werte. Auf die kommt es gar nicht so sehr an, sondern das Entscheidende an der Arbeit, und das ist auch das Großartige, zeigt eben, dass die Herz und Atmung, und da sind die beiden Messgrößen, die untersucht haben, tatsächlich, wenn die interagieren, einen dritten Rhythmus abbilden. Das ist ein Rhythmus im Rhythmus. Ein inhärenter Rhythmus. Und genau das ist das, was da koordiniert wird. Und die Leute haben ruhig auf der Liege gelegen, er hat die Messapparate daran gemacht und dann haben die gemessen. Und dann passiert, was passiert in der Physiologie? Es gibt diese Rhythmen. Ne? Und viel entscheidender ist, und das ist im Prinzip eine mechanische Bestätigung vom alten physiologischen Wissen. Und für uns aber wichtig, weil wir ja mechanisch, also durch Hand auflegen, an die Patienten rangehen. Mhm. Insofern bin ich glücklich über diese Studie. Sie bestätigt eigentlich Osteopathen und osteopathische Tätigkeit. Ja. Auch wenn sie nicht eine klinische Studie im eigentlichen Sinne war. Sondern eine physiologische Studie.
Wie habt ihr jetzt den Rhythmus gemessen?
Ja, genau. Wir machen das anders. Gut. Es gibt noch eine dritte Arbeitsgruppe, nämlich Segwiff und Kenneth Nelson und Tom Dronick, das ist so ein Posaunenspieler da in der Midwestern University in Chicago, die haben über Doppler-Ultraschall sonografisch gemessen und sind exakt zu denselben Ergebnissen gekommen wie Rasmussen oder wie wir, wie die Physiologie halt. Mhm. Menschen sind eben Menschen und man kann mit verschiedenen Messmethoden zu den gleichen Ergebnissen kommen. Nicht denselben, den gleichen Ergebnissen kommen. Denn es sind ja nicht die Messwerte, die wir von denen benutzen. Also, ja. Aber es sind verschiedene Messwerte und die Interpretation ist aber einheitlich, interessanterweise, physiologisch sehr sinnvoll, immer so, wie sie ist. Mhm. Und die entscheidende Frage ist eben, ist das, was wir als Osteopathen palpieren, genau das?
Richtig.
Das ist die Frage. Und darüber haben wir gearbeitet und versucht, das rauszufinden.
Ja.
Wir haben verschiedene Signale benutzt, eben EKG, Atmungssignale, den thorakale Atmung. Man kann Hautwiderstände, man kann Blutdruck nehmen. Wir benutzen aber vorwiegend mittlerweile, aus guten Gründen, und das werde ich vielleicht auch gleich noch erklären können, das sogenannte PPG. Das ist gar nichts Besonderes. Das ist sehr lange bekannt und gut untersucht und wissenschaftlich so weit verbreitet, dass jeder das akzeptieren kann.
Dass das validiert ist.
Genau. Ja, genau. Das PPG ist also die sogenannte Photoplethysmographie. Und das ist nichts anderes, was man auf Intensivstationen, in Krankenwagen, in ärztlichen Praxen sieht, wenn an den Fingern oder Ohrläppchen eben die Herzfrequenz und Pulsrate und so bei den Patienten monitoriert, kontrolliert wird. Das ist was ganz Gängiges. Allerdings wird da nur herausgefiltert die Frequenz, die Herzfrequenz oder die Atemfrequenz, was man eben rausfiltert. Man kann in dieser Mikrodurchblutung der Hautoberfläche tatsächlich diese Atemrhythmen der thorakalen Atmung und auch die Herzrhythmen rausfiltern. Das kann man machen wie beim Radio durch die verschiedenen Frequenzen. Und dann kann man diese dritten und vierten und fünften Rhythmen, würde Rasmussen sagen, sofort sehen. Das ist gar kein Problem. Das ist
eine Frage der Einstellung.
Das ist eine Frage, das ist eine technische Interpretationsmethode. Und uns hat also aber sehr viel mehr interessiert, dass die Haut ja genau das Organ ist, wo wir eben die Hände drauflegen. Und das tun wir nicht nur am Schädel. Auch wenn das kraniosakral heißt, oder kraniosakraler Rhythmus, nicht? Man kann es über dem Sakrum in der Tat auch tasten. Aber nicht, weil das mechanische Modell, wie Ablätscher und Sutherland das beschrieben haben, mechanisch zusammenwirken, sondern weil das da genauso Mikrodurchblutung gibt, wie am Ohrläppchen oder am Schädel. Oder auch an den viszeralen Organen. Also, der Jean-Pierre hat das, in Montpellier war ich mehrfach bei ihm. Wir haben über die Gefäße sehr intensiv dort Studien gemacht. Der nennt das ja Motility. Und die Motility ist nichts anderes als die Mikrodurchblutung der Organe beziehungsweise des die Organe umgebenden Bindegewebes. Ja. Und das kann man tasten. Man kann sich dann fokussieren auf die Einstellung durch das Gewebe, durch also Haut und Muskulatur im oberflächlichen Sinne, in die tieferen Schichten, bis man dann tatsächlich Kontakt mit diesen Organen hat.
Ja, es kam mir schon mal ein bisschen komisch vor, dass der Rhythmus ja ähnlich ist wie der CRI, ne?
Die Motivität.
Dass die Frequenz halt ähnlich ist. Also das ist komisch, ne? Aber das ist war ja sehr einleuchtend dann.
Ja, du meinst das andere komisch, nämlich das Interessante, dass das eigentlich nichts anderes ist.
Ja. Ne?
Und das ist tatsächlich Ausdruck des vegetativen, regulatorischen Phänomens in unserem gesamten Organismus ist. Und das autonome Nervensystem ist ein sehr altes Nervensystem und reguliert den gesamten Organismus. Man kann es auch an den Füßen tasten und ist egal, nicht? Also das erklärt da eben über das rein mechanische Modell von Sutherland und Ablätscher später über das kraniosakrale mechanische Modell hinaus, dass die gesamte Physiologie eben hier beteiligt ist. Also das Ektoderm ist ja vor allen Dingen auch für die gleichwarmen Wesen, die wir sind, thermoregulatorisch extrem wichtig. Und das wiederum ist das, was wir anfassen. Über dieses nehmen wir Einfluss auf die inneren Strukturen, das Mesoderm und das Entoderm. Und das macht Sinn von außen nach innen. Nicht? Denn auch die Temperaturregulation findet so statt. Nicht? Wenn es sehr kalt ist draußen, zentralisiert der Organismus, schaltet die Peripherie und die äußeren Strukturen ab, deswegen frieren wir dann. Und die inneren Strukturen müssen weiter versorgt und aufrechterhalten werden. Nicht? Wie du weißt, gehört auch das Gehirn und das zentrale Nervensystem zum Ektothermalen. So gibt es eine enge Beziehung zwischen Cranial Rhythmic Impuls und der Haut, auf die wir tatsächlich unser Handy legen. Also das bleibt osteopathisch alles sehr stimmig.
Ja.
Sehr stimmig.
Ja.
Und Physiologen jubeln und Osteopathen wundern sich.
Ja, das hatte mich auch da dann so ein bisschen gewundert, als ich gesehen habe, dass das halt anscheinend von sehr großem Interesse ist, von beinharten Physiologen, und das halt in so einem großen Journal zu publizieren.
Ja, das ist in der Tat ein komplett neues Terrain.
Ja.
Und wir bewegen uns da im Haifischbecken der Wissenschaft. Mhm. Aber die sind tatsächlich extrem daran interessiert,
okay,
weil es hier eben praktische Relevanzen gibt.
Ja.
Nicht? Die tatsächlich auch klinische Anwendungsoptionen haben. Mhm. Nicht nur in der Osteopathie, sondern weit darüber hinaus. Mhm. Also ich denke zum Beispiel an die ganzen Durchblutungsproblematiken, nicht? Also von Haut oder auch von Organen wie dem Herzen, nicht? Da sind wir sofort auf den Intensivstationen, wo ich als Doktorand schon drüber geforscht habe. Man höre und staune, bin ich wieder da gelandet.
Okay, interessant.
Und ja, so gibt es da viele Regulationen. Wir wissen ja heute, dass zum Beispiel bei der Mikrodurchblutung an bestimmte Faktoren für die Entspannung verantwortlich sind. Es gibt keinen Faktoren heißt biochemische Faktoren, die für die Entspannung der glatten Muskelzellen im mikrozirkulatorischen Gewebe regulativ verantwortlich sind. Das vegetative Nervensystem, die C-Faser, nicht myelinisiert, des autonomen Nervensystems, können die kontrahieren lassen. Aber die Dekontraktion, also die Entspannung, die findet metabolisch statt. Mhm. Und deswegen funktioniert auch das Modell nicht für die Rhythmen und für die Geschwindigkeiten, also die Frequenzen, die wir tasten. Mhm. Denn wir können zwar sagen, ich habe mit der Cheryl telefoniert, die hat so Studien gemacht über diese Beweglichkeit der Suturen zwischen den Schädelknochen, dass die sich bewegen, auch durch osteopathische Behandlung, aber nicht in den Rhythmen. Das können die nicht sagen.
Okay.
Also wir finden viele Bestätigungen für vieles. Es ist immer die Frage, wie fragt man danach, aber für die Rhythmen nicht. Mhm. Und für die Rhythmen finden wir die besten Erklärungen, wenn wir uns mit der Mikrozirkulation
befassen.
Und diese Substanzen, die dort die Dekontraktion machen, also praktisch die Gegenphase der Kontraktion, das ist das Stickstoffmonoxid. Das hat in den 90er Jahren einen Nobelpreis für gekriegt, dass er diesen Endogen Releasing Factor, so wurde das zunächst genannt, weil es unbekannt war, identifiziert hat als Stickstoffmonoxid. Das wird heute auf den Intensivstationen in der Kardiologie und so auch eingesetzt. Und hier sind wir dann wieder in den Rhythmen drin. Denn die gewährleisten, dass die Gefäße sich regelmäßig in eine Flexions-Extensionsbewegung, wie die Osteopathen sagen, bewegen. Auch die machen Sinn, diese Bewegungsrichtung der Osteopathen, weil das gesamte Gefäßsystem in diesem Flexions-, Extensions-, Abduktions-, Adduktions-, Außenrotations-, Innenrotationsbewegung sich tatsächlich im Gefäßsystem widerspiegelt. Man guckt in den Anatomieatlas oder an die Leiche und findet es genauso. Mhm. Und deswegen ist es nicht widersprüchlich. Und auch das Auflagegewicht, die 10 Gramm von Mollenkraft oder die von Zegari, Parodi, die haben das nachgewiesen, dass Osteopathen beim Kraniosakralen behandeln, so mit bis zu 50 Gramm dabei sind. Also es sind wenig Auflagegewicht. Das macht auch Sinn, denn wenn wir stärker komprimieren wir das Gefäßsystem und das hat keine Rhythmik mehr.
Ja.
Wenn wir dann die Finger wegnehmen, dann haben wir eine Reperfusion und diese typischen roten Flecken, wenn wir zu doll drücken, dann reperfundiert das.
Ja. Ja.
Aber das macht alles Sinn.
Ja. Kannst du nur auf die Validierung eingehen? Also wie habt ihr das dann gemacht? Weil ihr ja diese Messung, die ihr gemacht habt von außen, ja dann mit eurem eigenen Spürempfinden koordinieren konntet.
Ja, das ist das war die Frage. Da haben wir lange drüber diskutiert in der Forschungsrunde. Da haben wir Osteopathen mit Neurowissenschaftlern, mit Mathematikern, mit Physikern, mit Physiologen, mit Elektrotechnikern, mit Hardware- und Softwareleuten zusammen an einem Tisch gesessen und versucht, einen gemeinsamen Weg zu finden.
Okay, schön.
Eine gemeinsame Sprache zu finden, so wie du das vorhin erklärt hast. Wie können wir das hinkriegen, dass wir nachweisen können, dass das, was die Osteopathen da messen, auch wirklich das ist, was Physiologen kennen.
Weil es ja immer so ein bisschen die Subjektivität mit reinbringt, was wir halt so sehr stark haben, unsere eigene subjektive Wahrnehmung. Wo wir wissen, das kann ja auch, also das ist zumindest sehr beeinflussbar von sehr vielen Faktoren.
Ja, und das ist auch so. Es bleibt auch eine riesige Subjektivität. Aber Der Patient ist genauso ein Mensch wie wir. Mhm. Und das unterscheidet sich dann so groß wieder nicht. Mhm. Und das tunet sich dann miteinander ein. Mhm. Und wir haben mit unseren Rhythmen Einfluss auf den Patienten. Davon gehen wir ganz stark aus. Mhm. So wie der Patient Einfluss hat mit seinen Rhythmen auf uns. Mhm. Nämlich, was wir palpatorisch machen. Mhm. Das heißt, wie man an den Patienten rangeht, so kommt es auch wieder zurück.
Okay.
Oder umgedreht. Mhm. Ja, das ist vice versa. Ne? Das ist, das beeinflusst sich gegenseitig. Und da Einfluss zu nehmen, ist dann wirklich so ähnlich wie in der Psychotherapie. Da gibt es ja keine Medizin. Da gibt es dann auch keine mechanischen Schnitte, wie der Chirurg sie macht oder so, sondern da gibt es nur das eigene Erleben, das eigene Wahrnehmen, die eigene Physiologie, die wir als Medium haben, um darauf Einfluss zu nehmen.
Ja.
Und da sind wir wieder bei der Mama, die ihr Kind in den Arm nimmt.
Mhm. Mhm.
Also, ja, wir haben dann besprochen, dass wir verschiedene Kontrollen benötigen. Wir haben den, wir haben gesagt, wie üblich ist, dass die Patienten auf der Liege liegen, bei den Osteopathen, also nehmen wir das Übliche.
Ja.
Und üblich ist, dass die allermeisten Patienten, bis auf sehr unsichere, kontrollbedürftige Menschen, die Augen schließen, wenn sie sich hinlegen und darauf hoffen und vertrauen, dass jemand, ohne sie mit Schmerzen zu traktieren, sie anfasst und entspannen lässt, dann schließen die meisten Menschen die Augen. Und dann fassen die einen auch noch an. Das ist aus Sicht der Patienten.
Ja, ja.
Also müssen wir zeigen, dass nicht nur der Augenschluss der Effekt, der physiologische Effekt ist. Und auch, dass nicht nur das Liegen der physiologische Effekt ist.
Ja.
Und so, das müssen wir alles zeigen. Und das ist nach und nach in verschiedenen Studien dann aufgearbeitet worden. Wir haben das im Sitzen, im Stehen, im Liegen gemacht. Und wir machen es immer noch mit Augen auf, dass wir PPG, EKG, Atmung messen mit Augen zu. Dann mit Augen zu und Hands on. Dann wieder Augen zu, ohne Hands on. Und dann wieder Augen auf. Wir haben also immer diese verschiedenen Phasen in der Untersuchung. Und beim Hands on werden auch verschiedene Hands on benutzt. Wir haben verschiedene Techniken. Wir benutzen den Foothold,
ja, diese Schädeldachhalt
und klassischen Schädeldachhalt wie Sutherland und Appletcher und heute auch in der DGOM das gelehrt wird. Wir haben aber auch den CV4 benutzt, weil man dem nachsagt, dass er besonderen Einfluss eben auf den vierten Ventrikel, auf die Region des vierten Ventrikels ganz nah der Formatio Reticularis und der des gemeinsamen Hirnstamms der Medulla Oblongata hat.
Ja.
So, das haben wir alles gecheckt. Wir haben unendlich viele Daten und wir müssen das auch noch lange, lange, lange Jahre auseinandersortieren.
Okay.
Und wir haben die Messung gleichzeitig, wie beim Probanden, auch beim Therapeuten gemacht. Das heißt, alle Therapeuten, die teilnehmen an der Studie, hängen auch wie die Patienten an den Messgeräten.
Auch an Kabeln, ja.
Mhm. Wir haben also alle Daten vom Behandler und vom Patienten.
Mhm.
Und so haben wir zunächst mal gesunde Patienten untersucht und sind zurzeit die Patientenaufnahme, so ist es bei der WHO und beim Deutschen Register für klinische Studien angemeldet, läuft jetzt noch bis Ende Oktober. Dann wird die Studie abgeschlossen. Auch bei chronischen Schmerzpatienten. Denn, und das ist eigentlich das Wichtige auch für die klinische Relevanz ist, wir müssen ja zeigen, dass das auch einen Effekt hat. Dass es effizient ist, für zum Beispiel diese chronischen Schmerzpatienten, die wir ja in der Osteopathie massenhaft haben.
Mhm.
Das ist ja ein auch in der Psychosomatik sehr brisantes Thema. Nicht?
Mhm.
Also das sind so Patienten, die wir alle besonders gerne mögen, mit chronischen Schmerzen, die bei keinem gerne gesehen sind, weder bei den Neurologen, noch bei den Orthopäden, noch bei den Chirurgen, nicht bei den Psychotherapeuten, nicht?
Also
am Ende sind das dann so Menschen mit fibromyalgischen Symptomen oder mit irgendwelchen psychologischen Störungen.
Schwierig zu behandeln ganz oft,
ja. Und deswegen machen wir nicht nur die Messungen beim Therapeuten und beim Patienten, sondern alle Patienten und auch teilweise werden auch Fragen für den Behandler gemacht, werden mit sogenannten Questionnaires versehen. Wir haben also viele international anerkannte Fragebögen, Teste, die parallel gemacht werden, um abzuchecken, was geht da vor sich.
Mhm.
Physiologisch, mechanisch, osteopathisch, manuell, was geht da psychologisch vor sich und wie kann man das wissenschaftlich einordnen.
Mhm.
Und so kommen so nach und nach eben Studien auf den Markt.
Mhm. Hatte der nicht auch mit so Fußsensoren gearbeitet, wo der praktizierende Osteopath dann gemessen hat, okay, jetzt nehme ich diese Extensionsphase oder Flexionsphase wahr?
Nein, ja, also, ach so, in, ja, klar. Der Osteopath, sorry, das habe ich vergessen zu erklären. Der Osteopath hat ja seine Hände.
Ja.
Und kann nicht irgendwelche Tasten drücken.
Ja.
Nicht? Also, das Einzige, was der noch machen kann, ist, er kann einen Fußswitch, einen Fußtaster betätigen. Mhm. Wenn wir also einen Rhythmus tasten, dann kann er zum Beispiel auf den Fuß der Taste drücken und kann sagen, okay, jetzt beginnt die Extensionsphase. Mhm. Und wenn das wieder ändert, sich in die Flexionsphase, so wie ob wir aus dem Partner das beschreiben, nimmt er den Fuß wieder vom Taster weg. Und das wird dann markiert und wir können dann das exakt auf die Millisekunde zuordnen, wann welche Rhythmen mit welcher subjektiven Wahrnehmung des Osteopathen übereinstimmen. Und da sind wir mittlerweile, deswegen habe ich es auch gar nicht mehr gesagt, wir sind uns in den Arbeitsgruppen, ist egal, ob das Francesco Ciattelli ist oder Rasmussen oder ob das Tom Glonick und die Segwef in Amerika sind oder ob wir das sind. Also wir sind uns sehr einig, dass das so ist und dass der kraniosakrale Impuls und die Wellen, die wir tasten können, tatsächlich das sind. Deswegen haben wir in der Studie, die du angesprochen hast mit der Validisierung, auch ganz frech vom kraniosakralen Phänomen gesprochen. Wir haben unterstellt, das ist so.
Ja. Und
man soll uns jetzt erstmal zeigen, dass es was anderes ist.
Okay. Finde ich persönlich gar nicht so selbstverständlich. Deswegen fand ich das so bahnbrechend auf eine Art und Weise. Sehr schön.
Ja, genau. Also die Studie zeigt das ja auch eindeutig, dass das so ist.
Ja.
Allerdings messen die Tester unterschiedliche Sachen.
Genau, das wäre nochmal eine Frage. Ich habe selber auch eine Studie zur Reliabilität gemacht. Das ist ein heißes Thema, immer wieder diskutiert in der Osteopathie. Genau. Und ich habe auch letztens mit jemandem gesprochen, der sagte, ja, er hat das Thema Reliabilität in der Osteopathie für sich abgehakt als nicht reliabel. Genau. Hast du da Gedanken dazu? Warum? Also es gab ja immer öfter Intertester-Reliabilitätsstudien zum CRI, wo eigentlich, soweit ich weiß, fast immer rauskam, dass es nicht zwischen zwei Testern unterschiedlich ist. Also die zwei Menschen sitzen an derselben Person, sagen, was sie wahrnehmen oder melden über den Fußsensor, was sie wahrnehmen und es ist ganz oft ein unterschiedlicher Rhythmus gewesen.
Interessante Konstellation. Zwei Tester sitzen am Patienten, messen denselben Patienten, sind aber zwei unterschiedliche Tester. Wir haben also drei Menschen.
Okay, ja.
Nicht? Wenn man die jetzt alle an die Messgeräte hängt, was kein Problem wäre, dann würde man finden, dass der Patient andere primäre Rhythmen hat als der eine Tester und der vielleicht andere als der andere Tester. Interessant ist aber, dass in den inhärenten Rhythmen dann tatsächlich eine große Reliabilität besteht. Das heißt also, der eine Tester synchronisiert sich, synchronisiert das 1:1 mit der Atmung des Patienten, der andere nicht. Der koordiniert aber seine Herzfrequenz unwissentlich, das geht physiologisch über den Kontakt, mit der Herzfrequenz des Patienten. Und so gibt es ganz unterschiedliche palpatorische Wahrnehmungen, ganz unterschiedliche physiologische Rhythmen, aber sehr vergleichbare, inhärente, koordinative Phänomene. Und um die geht es. Die sind auch wirksam. Und deswegen gibt es auch nicht die Frequenz für den Cranial Rhythmic Impulse, für die primäre Respiration, wie Sutherland sagen würde, sondern es gibt nur die den Patienten praktisch koordinierende, wenn du so willst, sortierende Rhythmik. Wenn ich also sehr entspannt und mit einem sehr langsamen eigenen Phänomen in diesen inhärenten Rhythmen an einen Patienten rangehen und der ist gar nicht so, der hat Schmerzen und ist sehr aufgewühlt und es ist dysfunktional und unkoordiniert, dann führt das früher oder später dazu, dass sich das koordiniert.
Okay, also könnte man mit dem Wissen jetzt auch nochmal neu rangehen und sagen, wir machen nochmal neue Studien und versuchen das nochmal anders anzugehen mit der Intertester-Reliabilität.
Ja. Also es gibt keine Reliabilität, so wie das bisher gemessen worden ist. Aber wenn man mit der Geschichte daran geht, dann wissen wir schon, wir wissen das. Wir haben es auch gemacht, so wie du das eben erzählt hast, ne? Dass die Reliabilität auf der Ebene der inhärenten Rhythmen ganz einfach praktisch 100% ist. Mhm. Da würde jede große medikamentöse pharmakologische Studie sich die Finger nachlecken. Okay. Signifikanzen, die sind krass. Mhm. Die sind so beeindruckend, dass selbst Nature, also Scientific Reports, solche Studien dann
haben. Ja, ja.
Weil es dahinter stecken eben tatsächlich physiologische Phänomene, die so sind, wie sie sind. Und die sind dann auch nicht mehr vom Tisch zu nehmen.
Okay.
Nicht? Aber die interreterale Reliabilität, so wie wir das bisher gemacht und publiziert haben, sei Wurz und Wurz, die gibt es natürlich in dem Sinne nicht. Weil es auch nicht die Frequenz gibt, die wichtig ist, sondern es gibt nur das koordinierende Phänomen.
Nicht?
Und so können auch verschiedene Frequenzen miteinander gut koordinieren. Also die koordinieren immer ganzzahlig. Das hat was mit den Sinuswellen zu tun, mit Pi und 2Pi und so. So, die koordinieren immer ganzzahlig. Das heißt, wie in der Musik gibt es halbe, Viertel, Achtel und man kann so und so viele Achtel in die Viertel und so viele Sechzehntel in die Halben und 32stel in die ganzen Noten reintun. Und diese Koordination, ist es wie eine Musik in unserem Körper.
Okay.
Und das ist genau das, was Osteopathen dann lieben, wenn man das so erklärt. Und so einfach ist das letztlich auch. Das ist mathematisch unendlich kompliziert. Wenn ich mit den Formeln komme, schalten Osteopathen sofort auf Durchzug. Aber das ist einfach. Und das ist auch das wunderbar Wirksame.
Mhm. Okay. Genau. Stichwort Wirksamkeit. Da würde ich auch nochmal gerne drüber sprechen. Für mich war das auch interessant, dass es, ich glaube, 2019 auch ein systematisches Review zum Thema kraniosakrale Osteopathie gab, zur Wirksamkeit, die gezeigt hat, ja, das funktioniert. So. Hatte mich damals auch recht verwundert.
Das wundert mich aber nicht.
Genau. Ich bin ja, oder war auf jeden Fall auch relativ kritisch der ganzen Geschichte gegenüber, weil mir immer nicht so sicher, was spüre ich da und vor allen Dingen habe ich damit auch Erfolge, weil ich mir immer einen gewissen Erfolgsdruck gemacht habe früher und ich mit anderen Techniken schon sehr vertraut war und damit gut gefahren bin. Und was kannst du zur klinischen Anwendbarkeit sagen? Du hast ja sehr viel Erfahrung damit und jetzt auch ein Studienprotokoll mit chronischen Schmerzpatienten. Wie können wir diesen Rhythmus pflegen und vielleicht verändern oder wieder revitalisieren, sodass das halt ein gutes Outcome für den Patienten gibt? Da darfst du auch also von deiner Forschung berichten, aber vielleicht auch ganz einfach aus deiner persönlichen Meinung und deiner Erfahrung.
Also mit der Forschung bin ich noch mal ein bisschen zurückhaltend.
Ja, gerne.
Weil wir fangen ja erst an, klinisch das zu beforschen.
Ja.
Das ist ja auch der Plan. Und natürlich, da müssen wir unendlich viel weiter forschen. Da muss Grundlagenforschung wie klinische Forschung, vor allen Dingen klinische Wirksamkeitsstudien gebracht werden. Und unsere Methode ist aus meiner Sicht primär mal ein guter Einstieg in die Möglichkeit, Wirksamkeitsstudien auch zu machen. Und diese subjektiven Phänomene mit den objektivierbaren Möglichkeiten aus der physiologisch-mathematisch-physikalischen Welt eben zu implementieren und dann auch zu zeigen, das funktioniert. Und das bringt den Patienten auch was. Nicht? Das bestätigen auch die Patienten. Deswegen machen wir die Questionnaires.
Ja.
Nicht? Und das ist einfach der Weg. Aber wir bestehen da am Anfang. Nicht? Wir stehen da ganz am Beginn. Mhm. Du bist hier im Moment auf der ansteigenden Welle eines möglicherweise dann auch aufkommenden, ich hoffe das, Hypes,
ne?
Wenn viele, viele, viele das untersuchen und kritisch da angehen, wird vieles wahrscheinlich nicht bestätigt und vieles hoffentlich ganz gut bestätigt.
Mhm.
Ja, und das ist auch mein Traum, dass man auf dem Weg dann weiter für den Patienten tatsächlich was erwirken kann, was dann auch in der Lehre eingesetzt werden kann. Das kann man ja auch den Osteopathie-Schülern oder Studenten tatsächlich auch gut mit auf den Weg geben und denen sagen, das funktioniert, das wird.
Mhm.
Ja? Und probiert das doch selber aus.
Mhm.
Und wenn man an diesen großen Bereich denkt, der so fast in die esoterische Ecke verdrängt worden ist, der Biodynamik oder so, wo ich übrigens sehr gerne lehre, mit Jealous und mit David Elan zusammen habe ich viele Kurse gemacht. Also das sind einfach fantastische Dinge, die allerdings eben tatsächlich in so eine quasi esoterische Ecke gehören, weil nur wer sich damit intensiv befasst hat, nicht als Patient, sondern als Therapeut, kann überhaupt verstehen, wie diese Sprache und was dahinter steckt. Ne? Und unter uns, das sind Rhythmen, ne? Und nicht Physiologie. Und das ist ganz easy und dass Menschen sich da gut entspannen können, ist a matter of fact.
Mhm.
Und Menschen mit denen, mit viel Stress, die heute rumlaufen, gibt es massenhaft. Ne?
Ja.
CMD und Verspannung und Faszia, man kann auch Myofascial machen.
Das ist,
aber das wirkt alles, nicht? Und die Osteopathen sind die einzigen Mediziner, die mir bekannt sind, die auf eine eigene, entspannte Art und Weise an Patienten herantreten und mit denen Kontakt aufnehmen.
Mhm.
Und das ist hochwirksam.
Mhm.
Und das wollen viele chirurgisch Tätige mit vielen mechanischen und Messinstrumenten und medizinischen Apparaturen Tätige Ärzte natürlich nicht so wie sie. Und deswegen ist es auch so furchtbar schwierig, da Fördermittel zu bekommen.
Okay. Ja, ja.
Unendlich dankbar, dass Professor Ginwert uns da über jetzt bereits 7 Jahre eben auch diese ganze Forschungsgruppe finanziert hat. Das ist viel Geld. Das ist viel mehr Geld als die gesamte DGOM in der ganzen Zeit an Einnahmen und Ausgaben gehabt.
Okay.
Das sind Millionenbeträge.
Okay. Also immer wieder ein sehr relevantes, wichtiges Thema, die Förderung von Forschung.
Und das ist ganz schwierig für Grundlagenforschung, die, wo kein ZIPT hintersteckt, also kein ökonomisches Interesse von irgendwelchen großen pharmakologischen oder anderen Konzernen, ist das sehr schwierig, da Sponsoren zu bekommen.
Ja. Ja, okay. Und wie war der Publikationsprozess? Also ging das dann auf einmal gut, als du es dann Nature angeboten hast oder im Nature Portfolio? Oder hattet ihr vorher vor, das woanders zu publizieren?
Meine Absicht war ja, es erstmal in der osteopathischen Szene bekannt zu machen. Und das hat sich als sehr frustrierend herausgestellt.
Mhm.
Also sowohl in deutschen Journals, in deutschsprachigen Journals, auch in englischsprachigen Journals sind diese wissenschaftlichen Aspekte nicht so gut gekommen, weil das die Begründung war häufig, es interessiert unsere Leser nicht. Die können das nicht verstehen und lesen. Das sind richtig wissenschaftliche Artikel. Man muss also das praktisch übersetzen. Ich tue das auch gelegentlich und schreibe dann im Journal of Osteopathic Medicine zum Beispiel von Thorsten Liem oder so die Artikel so mit Teilaspekten, damit die ein bisschen praktisch sich dran gewöhnen, dass es einen wissenschaftlichen Background gibt, der da tätig ist, der das auch absichert, was sie machen. Weil Osteopathie ist ja richtig, nicht? Und ist auch sinnvoll, wenn sie so verstanden wird, nicht? Und nicht esoterisch abgeleitet, dann ist es total in Ordnung und Patienten sehr hilfreich. Nein, es war nicht einfach zu publizieren. Nature hat kein Problem damit, oder Scientific Reports, oder der International Journal of Physiology oder so, nicht? Also, weil das einfach so geschrieben ist. Und weil es auch physiologisch ist. Ja. Dass wir das eben aus dem Bereich der Osteopathie nehmen, interessiert die gar nicht so sehr. Beziehungsweise fasziniert die, dass es überhaupt einen medizinischen Bereich gibt, wo man das anwenden kann.
Ja, ja.
Nicht? Also, das ist der Aspekt. Aber die Osteopathen, den Zugang zur Osteopathie zu finden, der
ist schwierig. Ne?
Und insbesondere in Amerika, weil die sogenannte nach Appletcher genannte kraniosakrale Osteopathie in Amerika überhaupt nicht.
Keine Rolle, ne?
Die spielt da gar keine Rolle. Die ist da so fast verpönt. Verpönt. Aber man sieht sich immer zweimal im Leben. Und eines Tages werden die darüber nachdenken. Denn letztlich ist auch der gesamte parietale Teil der Osteopathie nichts anderes. Denn wenn man eine Myofascial-Behandlung macht, muss man auch ruhig dran gehen. Und wenn man eine MET-Einstellung macht und den Patienten erstmal völlig in Ease bringt oder so, ja, um dann gegenzulenken oder so, ja, oder functional Techniken anwendet, oder ich mag besonders gerne Counterstring, weil das genau diese Mechanik mit der Zeit, mit den autonomen Prozessen, nicht den 90 Sekunden, die da proklamiert werden, verbindet. Das hat eine gemeinsame Basis und da sehe ich auch die gemeinsame Basis der gesamten Osteopathie.
Okay, schön. Du bist ja in der Lehre tätig und lange tätig gewesen auch. Wie ist so dein Blick auf die Osteopathie hier so in Deutschland hierzulande? Du hast natürlich einen starken Einblick in die eher ärztlich dominierte Seite. Was gibt es dazu zu sagen? Läuft das so, wie du dir das vorstellst? Oder gibt es Sachen, die du wünschenswerterweise gerne geändert hättest? Oder wo du sagst, ja, das ist nicht so die richtige Richtung?
Also Deutschland ist schon speziell. Erstens, die Osteopathie kommt aus Amerika, aus dem ärztlichen Bereich.
Ja.
Und ist immer noch im ärztlichen Bereich, ausschließlich. Der Doctor of Osteopathy ist wie der Medical Doctor vor der ärztlichen Standesorganisation der amerikanischen Geschichte voll anerkannt. Und das sind alles Ärzte. Nicht? Das ist in Deutschland anders. Und hier die ärztlichen Organisationen, es gibt ja einige in Deutschland, die unter dem BDOE auch zusammen in einem Dachverband organisiert sind, die kämpfen um Anerkennung, was hier ganz schwierig ist. Die Begründung ist, hier gibt es eine Lobby, die es in den Staaten gar nicht gibt, nämlich die der Orthopäden. In Amerika gibt es den Orthopädic Surgeon, der operativ tätig. Auch unsere Orthopäden hier müssen 5 Jahre operiert haben und haben dann noch ein Jahr klinisch und gehen dann in die Praxis und begegnen plötzlich Patienten, die sie in der Klinik nie gesehen haben.
Ja.
Und lernen dann Osteopathie oder irgendwelche anderen Dinge, Akupunktur oder so wird heute gemacht, weil das ambulant tatsächlich nicht langt, wenn man operieren kann. Diese Lobby hat sich lange gegen manuelle Medizin, Chirotherapie, Osteopathie und alle diese Dinge gewehrt und wehrt sich immer noch dagegen, dass es eine Anerkennung findet. Da es da einen riesen Bedarf gibt, ist der Bereich natürlich, das ist einfach, was ist das? Naturgesetz, ja, von den in Deutschland existierenden anderen Fachbereichen okkupiert worden. Das sind die Physiotherapeuten, die sehr geschickt an Patienten rangehen, andere Manualtherapeuten und so. Und das ist auch völlig verständlich. Also ich habe da von denen, die wir ja auch in unserer ärztlichen Gesellschaft mit ausbilden, ganz viel gelernt. Denn manuell sind die sehr geschickt, viel geschickter als Ärzte, die das eben lange gar nicht gemacht haben in der Ausbildung.
Ja.
So, aber das ist ein typisches Phänomen hier. Will heißen, wenn die Bereiche nicht ärztlich, osteopathisch sich entwickeln, dann geht ein bestimmter Aspekt, nämlich den ich auch wissenschaftlich betreibe, verloren. Das heißt, es gibt eine andere Färbung der Osteopathie, nicht mehr praktisch orientiert, ganz viel mehr handwerklich. Osteopathie ist ja auch ein Handwerk.
Ja.
Chirurgie übrigens auch, ne? Chiros die Hand.
Ja.
Das ist so. Nicht? Aber der andere Aspekt, der bei mir ja auch sehr nahe ist mit der Psychotherapie, also diese Seite des Menschseins, nicht, die geht dabei verloren. Mhm. Und das hat ganz viel mehr mit diesen Rhythmen zu tun. Nicht? Und da sind wir ganz viel mehr in diesen harten wissenschaftlichen Bereichen.
Mhm.
Und das andere sind mir die harten wissenschaftlichen Osteopathen, wie du das vorhin genannt hattest, nicht? Die dann mehr praktisch orientiert sind. Nicht? Das sind dann die in Deutschland organisierten Physiotherapeuten, Manualmediziner. Von denen gab es übrigens auch ganz viel Kritik wegen Reliabilität. Mit denen habe ich mich oft darüber unterhalten.
Ja, okay.
Die waren immer ganz irritiert, dass ich ihnen zustimmte.
Okay.
Ja. Weil die wussten ja, dass ich Osteopath bin und verstanden immer gar nicht, dass ich auf der einen Seite die Reliabilität genauso kritisch gesehen habe, weil das korrekt ist.
Ja, okay.
Und auf der anderen Seite aber trotzdem hart geblieben bin und gesagt habe, ja, das langt eben nicht, wir haben es nicht verstanden, müssen wir eben suchen gehen. Nicht? Und das ist, dass keiner gemacht hat, haben wir es dann gemacht. Irgendeiner muss anfangen.
Ja. Ich finde es wirklich sehr schön, dass so dieser Grundstein gelegt ist und mein Eindruck ist so von den letzten Jahren, da passiert wirklich was. Da passiert eine wirklich sehr ernstzunehmende Grundlagenforschung und dass viele Sachen, die vorher so ein bisschen rumgeplätschert waren, ja okay, kann man wieder aufgreifen, aber jetzt passiert wirklich so eine Grundsteinlegung auf einem sehr hohen Niveau, unterschiedlich auf der ganzen Welt, verschiedene Forschungsgruppen und dass das wirklich interessant wird noch. Das dicke Ende kommt noch, ist immer so mein Spruch zu solchen Geschichten.
Ja, möglicherweise erleben wir das auch gar nicht mehr. Ich jedenfalls nicht, du vielleicht schon. Das dauert alles. Ich habe gelernt, dass man sehr geduldig sein muss.
Ja, ja.
Und ich lasse mich auch nicht irritieren und auch die anderen Forscher unserer Arbeitsgruppe wissen, dass das sind alles professionelle, wissenschaftliche Leute, die wissen, dass das alles Zeit dauert. Nicht? Aber die sind alle fasziniert davon, dass sie daran was Neues arbeiten. Das ist nämlich im wissenschaftlichen Bereich heute gar nicht so üblich, dass man wirklich über neue Dinge arbeitet. Vieles ist ja so abgegrabbelt, dass man da nur noch Nischen besetzen kann. Aber hier eröffnen sich ja Welten, die tatsächlich klinisch sicher auch sehr relevant, wie du ja verstanden hast. Ja. Und dass die osteopathischen Journals das nicht annehmen, das wird auch irgendwann zu Ende gehen. Nicht? Und die leben auch damit, dass das eben dann bei Nature zigtausendfach häufiger gelesen wird als in irgendeinem weniger bedeutsamen osteopathischen Journal.
Ja, ja. Ja.
Das ist, auch wenn es International Journal of irgendwas heißt. Mhm. Das ist eine Realität. Da muss man einfach geduldig warten.
Ja.
Und sobald die Daten nach den wissenschaftlichen Spielregeln auf dem Markt sind, können die ja angeguckt, kontrolliert, überprüft, widerlegt und was auch immer werden, ist ja kein Problem.
Ja.
Wenn es uns weiterbringt, bin ich da wie still, ganz offen.
Mhm.
Aber zurzeit läuft das relativ gut und das bleibt stimmig und deswegen bin ich auch zuversichtlich, dann teile ich mit dir.
Ja, okay, sehr schön. Ja, schöne Schlussworte. Ich danke dir für das Gespräch.
Ja,
sehr erhellend auf jeden Fall.
Hat Spaß gemacht.
Ja, okay, das hoffe ich.
Und es trägt dazu bei, dass es verbreitet wird. Das ist ja unser Interesse.
Ich hoffe doch, ja. Genauso wie es halt in sehr, sage ich mal, speziell wissenschaftlich in einem großen Journal verbreitet wird, haben wir ja eine andere Hörerschaft und so. Und dass es auf dieser Ebene vielleicht auch Verbreitung findet. Ja. Gut, top. Danke dir.
Der Knochenjob-Podcast wird gesponsert von der Praxissoftware Lemniscus. Ich bin seit Jahren zufriedener Kunde. Das liegt unter anderem daran, dass mir Lemniscus sehr viel Zeit und auch einiges an Geld eingespart hat. Ich nutze vor allen Dingen die Kalenderfunktion. Dadurch ist es sehr einfach, die Patienten einzuplanen, in verschiedene Spalten einzutragen oder dass diese sich ganz einfach online bei euch einen Termin buchen können und selber die Zeit und den Therapeuten auswählen können. Mit wenigen Klicks ist die Rechnung erstellt und an eure Patienten per E-Mail versendet. Dadurch kommt man dem Traum von einer papierlosen Praxis deutlich näher. Ihr benötigt kein Papier, um die Rechnung auszudrucken oder um diese per Post zu verschicken und spart dabei auch noch Porto. Ebenso könnt ihr unterschiedliche Bezahlungsmodalitäten wählen, egal ob per Rechnung, EC-Karte oder auch bar. Eine Funktion, die ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, ist die automatische Terminerinnerung. Ihr könnt einstellen, wie viele Tage vorher eure Patientinnen und Patienten an den Termin bei euch in der Praxis erinnert werden sollen. Dadurch kam es bei mir zu deutlich weniger Ausfallterminen und zu einer höheren Zufriedenheit bei meinen Patientinnen und Patienten. Falls ihr noch andere Praxis-Software-Lösungen nutzt, ist es auch relativ einfach, die dort vorhandenen Daten bei Lemniscus einzuspielen, so dass es ein ziemlich einfacher Wechsel ist. Lemniscus bietet Praxislösungen an für Solo-Selbstständige. Also wenn ihr nur wenige Patienten im Monat habt, dann ist das für euch auch möglich und bereits ab 15 Euro pro Monat erhältlich. Habt ihr eine größere Praxis mit mehreren Mitarbeitern, ist auch das kein Problem. Da könnt ihr ein größeres Paket dazu buchen. Der Knochenjob-Podcast hat durch die Kooperation mit Lemniscus die Möglichkeit, dass ihr davon profitiert und einen Rabatt von 20% auf das erste Jahr bekommt. Der Gutscheincode, den ihr dafür angeben müsst bei der Buchung, ist Knochenjob. Mit dem Gutscheincode Knochenjob bekommt ihr 20% auf das erste Jahr bei der Praxissoftware Lemniscus. Lemniscus mit C.